Wir haben sehr viel gehört über die wahre Erkenntnis Gottes und was die in uns freisetzt und warum die so wichtig ist und warum wir die brauchen. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Teil und ich beginne einmal mit Sprüche Kapitel 1, Vers 7. Und da lesen wir, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Und ganz sicherlich ist hier die Erkenntnis des Herrn gemeint, die Erkenntnis Gottes, die Erkenntnis der geistlichen Dinge, der geistlichen Welt. Das ist hiermit gemeint, ganz ohne Frage. Es gibt naturwissenschaftliche Erkenntnis auch ohne die Furcht des Herrn. Und das finden wir dann auch bestätigt, dass hier wirklich die Furcht des Herrn gemeint ist, ohne die es keine Erkenntnis Gottes gibt. Das finden wir dann auch im Kapitel 2 noch einmal. Und dort in Vers 5, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen. Und die Erkenntnis Gottes gelangen. Auch hier wieder, vor der Erkenntnis Gottes kommt die Furcht des Herrn. Ohne Furcht des Herrn gibt es keine echte Erkenntnis Gottes. Das ist der Grund, warum theologische Ausbildungsstätten, die keinen Wert legen auf das Herz, auf die Beziehung zu Gott, mehr Fluch hervorbringen als Segen, weil sie niemals dazu führen, dass Menschen Gott in Tiefe kennenlernen und das, was sie nicht selber erlebt haben, können sie auch nicht weitergeben. Wir können nie mehr weitergeben, als Gott selber in uns gewirkt hat. So, jetzt wollen wir in dieser Einheit uns ein bisschen beschäftigen mit dieser wunderbaren Sache, die in der Bibel Furcht des Herrn genannt wird. Und ich denke, wir verstehen alle, weil wir genügend Bibelkenntnis haben, das ist nicht, wie manche Leute heute das denken, eine alttestamentliche Sache, die sich überholt hat und die heute keine Betonung mehr hat, die heute nicht mehr wichtig ist. Das ist alles andere als richtig, das ist total verkehrt. Von den ersten Christen heißt es, die Gemeinden wandelten in der Furcht des Herrn. Die haben nicht gesagt, ach, das ist ja altes Testament, können wir über Bord werfen, brauchen wir nicht mehr. Jetzt haben wir ja die Gnade. Es gibt heute so Gnadenextremisten. Für die bedeutet Gnade, dass alles, was mit Gehorsam und Disziplin und mit Furcht des Herrn zu tun hat, dass das irgendwie abgetan ist und nicht mehr aktuell ist. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Wir werden das noch später uns noch mehr anschauen, wenn wir das Wesen des neuen Bundes sehen. So, wie beschreiben wir die Furcht des Herrn? Was bedeutet das, die Furcht des Herrn? Heißt das, wir sollen Angst haben vor Gott? Das kann es nicht heißen, weil gleichzeitig heißt es im Wort Gottes, in der Liebe ist keine Furcht. Und Gott will, dass wir ihn lieben von ganzem Herzen. Deswegen kann er nicht gleichzeitig wollen, dass wir vor ihm Angst haben. Das macht ja gar keinen Sinn, das funktioniert ja nicht. Ja. So, was bedeutet Furcht des Herrn? Ist ein Respekt, eine Ehrfurcht. Es hat auch etwas mit Furcht zu tun, aber in einem anderen Sinne als Angst zu haben. Lass mich ein Bild gebrauchen, das beschreibt, das finde ich irgendwie recht gut, welche Art von Furcht das ist. Ich weiß nicht, ob du schon mal da warst, aber es gibt einen wunderschönen Platz auf Mallorca. Und der heißt Cap Formentor. Ist schon jemand mal da gewesen? Ein wunderschöner Platz oben an der Nordspitze und da geht es recht weit hoch. Und dann stehst du da, gibt es ein kleines Mäuerchen, 50 Zentimeter, und direkt hinter der Mauer geht es, ich weiß nicht, 200-300 Meter senkrecht bergab. Und dann hast du das türkisblaue Meer und die Felsen und die Boote, die Yachten da unten, die sind so winzig klein. Und das ist eine herrliche Aussicht, das ist fantastisch, das ist einfach atemberaubend. Es ist wunderschön dort, ja. Und du stehst dann da, ja, kannst da runterschauen, kannst dich über die Mauer so beugen und schaust da runter, 200-300 Meter senkrecht nach unten. Ja. Und da kommt Furcht auf. Nicht Angst, dass du wegläufst, aber du weißt, hier muss ich jetzt sehr vorsichtig sein. Ich werde jetzt nicht auf der Mauer mit einem Bein balancieren und irgendwie das allercoolste Selfie irgendwie machen, sondern ich weiß, ein falscher Tritt und das war's. Und ich bin da sehr, sehr vorsichtig und passe genau auf, was ich mache. Da gibt's keine Spielereien, da gibt's keine ausgelassenen Fang-mich-Spiele oder irgendwie sowas, sondern da ist man sehr vorsichtig und sehr besonnen. Aber man hat keine Angst. Ja? Verstehst du den Unterschied? Ja? Aber man weiß, hier steht mein Leben auf dem Spiel. Ja? Und das ist für mich so ein Bild. Ja? Gott ist wunderbar und Gott, wir sollen keine Angst haben vor Gott. Ja? Und er will nicht, dass wir vor ihm Angst haben. Ja? Du sagst, ja, aber das sind Menschen, die haben eine tiefe Begegnung mit Gott, wie Johannes in Offenbarung. Er sah Jesus in seiner ganzen Herrlichkeit und er fiel wie tot zu Füßen. Ja? Aber was sagt Jesus? Fürchte dich nicht. Jesus hat nicht gesagt, gut, dass du Angst hast, bitte noch mehr. Ja? Er sagt, nein, du brauchst dich nicht zu fürchten. Ja? Aber diese Erscheinung war so überwältigend, dass diese Reaktion erstmal da war. Aber das ist nicht im Sinne Gottes, das ist einfach, weil wir von der Erde sind und wenn wir wirklich in tiefer Weise mit der Herrlichkeit Gottes in Berührung kommen, dann weiß unsere Seele damit nicht richtig umzugehen. Aber Gott ist gut und er will, dass wir seiner Güte und seinen guten Absichten vertrauen. Und da ist nichts in seinem Herzen, dass er will, dass wir vor ihm Angst haben. Er ist unser Vater. Er ist liebevoll und er will uns bei sich haben und er ist zärtlich und nur wohlwollend, nur wohlwollend. Ja. So, ich würde Furcht des Herrn beschreiben als eine Herzenshaltung von Respekt und Wertschätzung gegenüber Gott. Eine Herzenshaltung, die eins will, die ihn ehren will in allem, die ihm den ersten Platz gibt und die auf ihn sehen will, die ihn erfreuen will, ihm Gutes tun will, ja, oder negativ ausgedrückt, die ihn nicht beleidigen will, die ihn nicht kränken will. Ja. Und das ist in der Tat, was die Bibel über das Wesen Gottes aussagt. Und es ist wichtig, dass wir das sehen im Wort Gottes, dass wir das auch akzeptieren, dass das zu unserem Bild von Gott gehört. Gott kann durch Sünde beleidigt werden. Er sagt an einer Stelle, ihr habt mich gekränkt mit euren Götzen. Ja. Das ist der Grund, warum manche Leute sich ein Gottesbild basteln, von, der ist ganz weit weg und der ist so weit weg, dass natürlich mein Leben, meine Entscheidung oder was ich im Internet mache oder was aus meinem Mund raus, das berührt den überhaupt nicht. Der ist so weit weg und der ist so groß und der ist mit so vielen Dingen beschäftigt, dass natürlich die Dinge, die in meinem Leben irgendwie da so vorkommen, das nimmt er gar nicht wahr. Warum machen sich Menschen so ein Gottesbild? Weil sie Freiheit und Kühnheit haben wollen, weiter im Dreck leben zu wollen. Anders ausgedrückt, wenn wir ein Gottesbild haben, wie die Bibel das beschreibt, dass man ihn beleidigen kann, dass er reagiert auf das, was wir da so von uns geben und was wir tun. Und da ist auch nur ein Funken Liebe zu ihm in unserem Herzen. Dann sagen wir, Herr, hilf mir, vorsichtig zu leben. Hilf mir so zu leben, dass ich dich nicht beleidige, dass ich dich nicht kränke. Paulus sagt, betrübt nicht den Heiligen Geist. So wiederum, das, was ich schon an anderer Stelle gesagt habe, wie wir Gott sehen, hat eine enorme Auswirkung auf unseren Lebensstil. Ja? Und einen Gott zu sehen, der beleidigt werden kann, der gekränkt werden kann, ja, das macht etwas mit mir. Ja? Und Gott, hilf du mir, schenk du mir Gnade, ja? Gib mir eine Gesinnung, die angemessen ist, hilft mir so mit dir umzugehen, wie es wirklich sich gebührt, mit Respekt. Ich war einmal auf einem Leiterseminar von Jesus Freaks. Also meine Spannweite ist ziemlich breit, von Brüdergemeinde bis Jesus Freaks und Baptisten. Und interessant, was man da alles so antrifft. Und da war ich auf einem Leiterseminar von Jesus Freaks. Und mir fiel bald die Kinnlade runter. So etwas habe ich noch niemals in meinem Leben gesehen, dass jemand imstande ist, zu beten, mit Gott zu reden, während er sich eine Kippe dreht. Also, ich war dermaßen erstaunt. Ja? Und wieso konnten die das? Weil die ein völlig falsches Gottesbild hatten. Ein Gottesbild, das ihren rebellischen, schmutzigen, unreinen Lebensstil total absegnet. Und so konnten sie in Frieden so leben. Ja? Und wiederum, das Bild, das wir haben von Gott, prägt unser Leben. Und deswegen muss das Bild, das wir von Gott haben, aus diesem Buch kommen und nicht aus Romanen. Oder vom Hörensagen oder von Leuten, die es von Leuten gehört haben, die es gehört haben von irgendwelchen anderen Leuten. Und nie einer hat es geprüft an diesem Buch. Wie wir Gott sehen, ist so extrem wichtig. Und Gott hat uns ein Buch gegeben, um uns zu zeigen, wie sein Wesen ist und wie er will, dass wir ihn lieben sollen. Gott ist Gott und er hat das Recht zu gebieten, wie man ihm begegnen soll und wie man ihn lieben soll. Er darf verlangen, dass wir ihn lieben und er darf verlangen, unter welchen Bedingungen oder auf welche Art und Weise wir ihn lieben sollen. Und das sehen wir so wunderbar an dem Beispiel von Jesus, der ja unser großes Vorbild ist und der Gott in Person war, zum Anfassen, zum Angucken, um genau zu sehen, ja, wie ist das denn jetzt? Ja. Und was war seine Gesinnung? Johannes 8, 29, ich tue alle Zeit, was ihm, dem Vater, gefällt. Das war die Gesinnung Jesu. Ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Wenn ich Leute heute diskutieren höre, ja, Gott gefallen, das ist überkommen, das heißt, du hast noch nicht die Gnade verstanden. Ich denke, meine Güte, wo kommt ihren Glauben her? Was haben die für Ideen? Unser Glaube muss aus dem Worte Gottes kommen. Und da ist Jesus unser großes Vorbild. Und er hat diese Gesinnung. Alle Zeit tut er, was Gott gefällt. Das ist Furcht des Herrn. Das ist die Furcht des Herrn. In Sprüche kommt es zweimal vor. Ein weiser Sohn erfreut den Vater. Das könnte wie so ein Banner über dem Leben von Jesus stehen. Ein weiser Sohn erfreut den Vater. Das war die Gesinnung von Jesus. Ja. Das war sein Ziel, in allem Gott zu gefallen. Und das heißt auch bereit zu sein, zu gehorchen in Situationen, die ihn etwas kosten würden. Weil es nicht darum geht, bringt mir jetzt der Gehorsam Konflikte, sondern es geht nur um die eine Frage, ist es der Wille Gottes? Ist es richtig? Gefällt es ihm? Ehrt es ihn, wenn ich tue, was er mir hier aufgetragen hat? Und wenn wir diesen Jesus sehen, der niemals spekuliert hat, ja gut, der Vater will jetzt, dass ich das und das tue, aber das bringt ja Probleme. Und ich habe schon genug Probleme, ich brauche mal eine Pause. Dann sehen wir, was Hingabe ist. Ja. Es geht nicht darum, wie es uns geht und was die Folgen unseres Gehorsams sein könnten. Ja. Das müssen wir abschneiden und wir dürfen das nicht bedenken. Ja, aber was bedeutet das? Was hat das für Konsequenzen, wenn ich jetzt tue, was Gott mir wirklich aufträgt? Es geht nur um eins. Hat es Gott gesagt oder hat er es nicht gesagt? Ist es in seinem Wort oder nicht? Und dann tun wir es. Ohne Rücksicht darauf, ob das uns jetzt Nachteile oder vermeintliche Nachteile bringt oder uns Schwierigkeiten bringt, uns Konflikte bringt. Jesus war nie gesteuert von der Idee, ich muss auf jeden Fall Konflikte vermeiden. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Er hat viele Konflikte bewusst erzeugt. Zugespitzt die Situationen und auf den Punkt gebracht. Und es hat geknistert und es hat Konflikte gegeben. Und all die Dinge, die Jesus getan hat, Jesus sagt, ich tue nichts aus mir selber, wie ich den Vater tun sehe, so tue ich. Das heißt, alles, was wir sehen in den Evangelien, die ja wunderbare, heilig-geistgemalte Porträts von Jesus sind. Das sind die Evangelien. Heilig Geist gemalte Porträts. All die Dinge, die wir da Jesus tun sehen, sind Dinge, die er vom Vater bekommt. Er sagt, die Worte, die ich rede, sind nicht meine Worte. Und die Dinge, die er tut, sind die Dinge, die der Vater getan haben will. Wenn das nur diejenigen, die immer von dieser schmalzigen, seelischen Liebe reden, wenn die das nur beherzigen würden, ja, die würden schnell ihre ganze Theologie über den Haufen werfen und sagen, Jesus ist doch ganz anders. Ja. Das ist diese Idee, die die Menschen haben. Ja, ja. Gott ist nett. Gott ist nicht nett. Gott ist Liebe. Das ist ein Riesenunterschied. Jesus hatte Situationen, wo er alles andere als nett war. Wo wir sagen würden, meine Güte, sowas macht man doch nicht. Das gehört sich doch nicht. Du bist eingeladen zum Essen und das Erste, was du noch im Hausflur sagst, du Heuchler, Otterngezücht. Das macht man doch nicht. Jesus hat nicht nach Knigge gehandelt oder irgendwelchen anderen Benimmanleitungen und was gerade so politisch korrekt ist, sondern hat gehandelt in allen Situationen, was der Vater will. Es ging nur um die eine Frage, was willst du, Vater? Okay, jetzt hier im Tempel eine Peitsche machen und hier den ganzen Laden aufrollen. Okay, hat er gesagt, ja, aber ist das angemessen? Könnten die das verstehen? Vielleicht verstehen die das miss. Vielleicht gibt es Probleme. Nichts davon hat er bedacht. Und wir sind gut beraten, das ein für alle Mal abzuschneiden. Ich weigere mich zu bedenken, welche Folgen mein Gehorsam haben wird. Ich weigere mich. Ich sehe auf ihn und nicht auf die möglichen Gefahren und Konflikte, die daraus entstehen. Und weil das so viele nicht tun, deswegen sind sie so harmlos und so angepasst und so normal. Aber als Christ, du bist nicht angepasst, du bist nicht normal, du bist nicht von dieser Welt. Und das, was du tust und wie du denkst, das kommt von woanders, das passt nicht in diese Welt. Und diese Welt nimmt Anstoß daran. Und wir haben diese großartige Aussage und Verheißung, alle, die gottselig leben wollen, müssen Verfolgung leiden. Und der einzige Grund, warum Christen es vorziehen, nett zu sein, ist nicht, weil sie so liebevoll sind, weil sie sich Verfolgung ersparen möchten. Das ist der Grund. Und Jesus war nicht so, er war so hingegeben an den Vater, hatte so eine Liebe und er hat gesagt, und wenn es mich alles kostet, ich gehöre dir, ich gehorche dir, ich bin für dich da, ich bin dein, ich lebe für dich. Das ist die Gesinnung von Jesus. Und wenn Jesus so Berater hätte, wie wir sie heute so in der christlichen Landschaft vorfinden, die hätten ihm viele gute Ratschläge gegeben. Denkt mal an diese Situation. Ja, Jesus hat da die Herzen gekannt. Er hat gewusst, was in den Herzen der Menschen ist. Ja, da waren diese Pharisäer und Schriftgelehrten, die waren hinter ihm her. Und die haben ihm immer wieder eine Falle gestellt. Und sie haben Argumente gesucht, um gegen ihn vorzugehen. Ja. Da wissen sie, da ist die nächste Synagogenversammlung. Jesus ist da angesagt, der wird kommen. Der wird da sein. Ja. Und da finden sie einen Mann, einen kranken Mann, der auch noch eine sichtbare Krankheit hat. Nicht irgendwie Migräne oder sowas. Ja. Sondern der hat einen verdorrten Arm gehabt. Den haben sie gefunden. Jetzt fantasiere ich mal die Vorgeschichte, die so nicht in der Bibel steht. Haben denen noch Geld gegeben. Pass auf, wir wissen, du gehst sonst nicht in die Synagoge. Aber heute gehst du mal. Hier kriegst du noch $5. Pass auf. Und da setzt du dich gleich da vorne in die erste Reihe. Da. Direkt da neben der Kanzel. Und die saßen alle dahinter. Und sie lauerten darauf, ob er am Sabbat heilen würde. Sie lauerten darauf, ob er heilen würde am Sabbat. Weil dann hätte er was ganz Schlimmes getan. Dann hätte er den heiligen Sabbat entweiht. Weil für sie heilen war Arbeit. Was für eine Mentalität. Für Jesus war das Barmherzigkeit. Für sie war das Arbeit. Kleinen Moment, mein Windows macht Dinge, die es nicht tun sollte, aber typisch. So. Und Jesus wusste ganz genau, was in ihren Herzen war. Und er hätte doch sagen können, okay, die stellen mir eine Falle, da tappe ich nicht rein. Ja. Aber er spitzt die Situation zu und sagt zu dem Kranken, steh mal auf. So, da steht er. Also da, diese Luft, die kannst du mit dem Messer schneiden. Ja. Da brannte die Luft wirklich. Ja. Und wenn Jesus solche Berater gehabt hätte, wie wir die heute so haben, so diese weichgespülten Softies und bitte nett sein, achte drauf, Gott ist Liebe, immer schön, anständig und vorsichtig. Die hätten so, Jesus, ist genug jetzt, bitte, bitte, wenn du den heilen willst, okay. Aber nach dem Gottesdienst, schick dem kleinen Zettel zu, triff mich nach dem Gottesdienst in der Sakristei. Damit es keinen Anstoß gibt. Für manche Leute ist das oberste Gebot, ja, keinen Anstoß zu geben. Jesus hat andauernd Anstöße gegeben. Hat auf der Straße eine Frau, eine wildfremde Frau angesprochen. Sowas ging überhaupt nicht in der damaligen Kultur. Überhaupt nicht. Das macht man doch nicht. Was denken da die Leute, was du für einer bist? Das war die Idee von Menschen, aber Jesus war völlig frei von dem, war nur ausgerichtet auf den Vater. Ja. Nur ausgerichtet auf den Vater, dem Vater zu gehorchen. Halleluja, was für eine Gesinnung. Und der Vater wusste, dass es immer wieder Gehorsamschritte gab, die ihm wehtaten. Ja. Jesus war ein Mensch, geschmäht zu werden, verleumdet zu werden, übel, schlecht geredet zu werden, ihm zu unterstellen, er hätte einen Dämon. Denkst du, das geht spurlos an dem vorüber? Denkst du, das tut ihm nicht weh? Er ist Gott, der steht da drüber. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Er war ganz Gott und er war ganz Mensch. Und Ablehnung hat ihm genauso weh getan, wie es dir und mir weh tat. Aber das Herrliche ist, er war nicht ausgerichtet auf die Idee, ich muss unbedingt Ablehnung vermeiden. Ich muss mich so benehmen, dass möglichst niemand mich ablehnt. Sondern es ging nur um den Vater. Ein weiser Sohn erfreut den Vater. Halleluja, das ist Jesus. Das war seine Gesinnung. Halleluja. In dieser ständigen Haltung zu leben, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Und Jesus ist unser Vorbild. Und wir sind seine Nachahmer. Und Paulus sagt, Philipper 2, diese Gesinnung, die in Christus Jesus war, die soll in euch allen sein. Er benutzt da nicht das Wort Furcht des Herrn, aber genau das ist gemeint. Diese Gesinnung, Gott in allem die Ehre zu halten, das soll in allen von uns sein. So, das ist unsere Berufung. Das ist, worum es geht. Und so sollen wir Jesus nachfolgen, nicht auf unsere Art und Weise. Von Jesus heißt es im Hebräer 5, Vers 7, der in den Tagen seines Fleisches da sowohl bitten als flehen dem, der ihn aus dem Tode zu retten vermochte, mit starkem Geschrei und Tränen dargebracht hat und um seiner Frömmigkeit willen erhört worden ist. Hier haben wir eins von den beiden griechischen Worten, die wir finden im Neuen Testament, und es bedeutet Ehrfurcht. Um seiner Ehrfurcht willen ist er erhört worden. So, Jesus lebte in der Furcht des Herrn. Das bestätigt schon der Prophet. Da heißt es in Jesaja Kapitel 11, auf demselben wird ruhen der Geist des Herrn. Der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Es ist nicht zufällig, dass in dieser Aufzählung Furcht des Herrn als letztes genannt wird, weil das ist das Entscheidende. Alle anderen Dinge fußen auf dem. Und deswegen geht es weiter in Vers 3. Und sein Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Und er wird nicht nach dem Augenschein richten und noch nach dem Hörensein strafen. Sein Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Und wiederum, wir sind seine Nachahmer. Gott möchte, dass wir die Schönheit sehen, dieser Herzenshaltung der Furcht des Herrn, und dass wir auch in diese Richtung unser Leben orientieren. Morgen werde ich dann sprechen über, wie die Furcht des Herrn in unser Leben kommt. Aber so weit sind wir noch nicht. Jesus gebietet den Jüngern, wie sie beten sollen und wie sich das gehört. Es beginnt mit Anbete. Unser Vater im Himmel, das ist Anbetung. Keine Bitte, kein gar nichts, einfach nur aufsehen zu ihm und anerkennen, wer er ist, und uns freuen an seinem wunderbaren Wesen, an seinem Herzen. Aber dann das erste Gebetsanliegen: geheiligt werde dein Name. Geheiligt werde dein Name. Das heißt mit anderen Worten, gib uns Gnade, zu deiner Ehre zu leben. Das bedeutet, geheiligt werde dein Name. Hilf uns, so zu leben, dass du verherrlicht wirst, dass du geehrt wirst, dass du daran Freude hast. Das ist das allererste, was Jesus den Jüngern beibringt, was sie beten sollen. Nach Anbetung, die erste Bitte: schenk uns Gnade, so zu leben, wie es sich gebührt als Kinder Gottes, und dich so zu verherrlichen. Und diese Betonung dann zieht sich durch die Schreiben der Apostel, die ja nur das dann vertieft haben und umgesetzt haben, was Jesus gelehrt hat. 1. Korinther 10, 31, ob ihr nun esst oder trinkt oder irgendetwas tut, tut es alles zur Ehre Gottes. So, alles, was wir tun, sollen wir und können wir zur Ehre Gottes tun. Alles, essen, trinken oder irgendetwas anderes. Überleg mal, was ist da ausgeklammert? Gar nichts. Dein ganzes Leben, das ist Anbetung. Das ist ein Lebensstil der Anbetung. Wir tun die Dinge in Gemeinschaft mit ihm und für ihn. Und wir ehren ihn in allem. Mit unseren Worten, mit der Art, wie wir essen und was wir sonst irgendwie tun. 1. Thessalonicher, Kapitel 4, Vers 1. Weiter nun, ihr Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, dass ihr in dem, was ihr von uns gelernt habt, nämlich wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt, noch mehr zunimmt. Was hatten die Apostel gelehrt? Wie man wandelt, wie man lebt. Ja, Wandel ist immer der Alltag. Ja, wie man lebt und Gott gefällt. Das war das Teaching der Apostel. Wir haben sehr präzise Anweisungen gegeben, wie ein Leben aussieht, das Gott verherrlicht. Das ging hin bis zu der Art und Weise, was heute seltene Ausnahme ist, dass sowas überhaupt in der Gemeinde vorkommt und erwähnt wird. Das ging hin bis zu der Art und Weise, wie die Arbeit getan werden sollte, wie Sklaven, mit welcher Haltung sie arbeiten sollten. Ich weiß nicht, wie viele von euch, die ihr zu dieser Gemeinde gehört und das hier genießt, wisst, was sonst im Lande rum passiert. Und ich sage dir, es gibt ganz wenige Gemeinden, wo die Leiterschaft sich überhaupt dafür interessiert, geschweige denn mal eine Frage stellen würde. Übrigens, wir haben ja länger nicht drüber gesprochen, schon ein paar Monate nicht. Was sagt eigentlich dein Chef über deine Arbeitsleistung und über deine Arbeitsmoral? Sowas fragt ein Pastor nicht. Das ist out, das kommt nicht vor. Warum? Weil da diese Mentalität ist, das ist privat. Natürlich gibt es einen Unterschied zwischen privat und Reich Gottes oder Gemeinde. Na klar, aber die Linie liegt ganz woanders, die verläuft ganz woanders, als wo viele Leute sich vorstellen. Viele Leute denken, Gemeinde, das ist, wie ich mich benehme in 2, 3 oder sagen wir mal sogar 4 Versammlungen pro Woche. Und wie ich mich da im Gemeindehaus benehme. Ja? Aber die Apostel hatten eine ganz andere Sicht. Wenn der Mann zu Hause da die Kinder anschreit, dann war das Gemeinde. Und er hat Anweisungen gegeben, dass die Väter das nicht tun sollen, weil sie dadurch ihre Kinder, ihre Söhne zum Zorn reizen würden. So, da gab es Anweisungen für Dinge, wo Leute heutzutage sagen, das ist privat, das ist hinter meiner Haustür, das geht dich gar nichts an. Das ist das Problem, dass wir ein falsches Gemeindeverständnis heute an vielen Stellen haben und dass die Leute eine Linie ziehen zwischen Privat und Gemeinde, die völlig falsch platziert ist. Ja, es gibt diese Linie. Wo verläuft diese Linie? Ganz einfach. Überall da, wo Gott nicht gesprochen hat, da ist Privat. Ich sage immer gerne, Schoko oder Vanille, sei frei. Kariert, gestreift, Haare getönt, nicht getönt, sei frei. Gott hat nichts darüber gesagt. Ja? Aber wo Gott etwas gesagt hat, da ist es nicht privat, sondern da bist du verpflichtet als Kind Gottes, das ernst zu nehmen. Wenn wir diese Sicht haben und darin leben, dann werden wir Frieden haben, dann wird es gut gehen. Ja. Aber wenn wir wo eine Linie ziehen und Dinge privat nennen, wo Gott geredet hat, dann wird es Probleme geben. Und wie viele Leute ziehen an der falschen Stelle diese Linie? Ja. Etliche Gespräche habe ich gehabt mit Pärchen, die zusammenleben wie Mann und Frau, ohne verheiratet zu sein. Und ich sage, hör mal, das geht so nicht. Aber wir haben Frieden darüber. Vor Gott im Geist sind wir verheiratet. Schon mal so ein Schwachsinn gehört? Ich sage, wenn du verheiratet bist, dann weiß davon die Gemeinde. Weil das in aller Öffentlichkeit passiert. Weil das nicht ohne Grund ist. Sogar bis in unsere Gesellschaftskonvention hinein gibt es Trauzeugen. Wofür braucht man Trauzeugen? Die da sind, wenn du dein Versprechen abgibst und ihre Position ist, wenn du das brichst, ich komme hinterher. Ich werde dafür sorgen, dich an dein Versprechen zu erinnern. Du machst das nicht privat irgendwie so für dich, sondern da sind Zeugen da und in der Gemeinde noch viel mehr. Da ist eine ganze Gemeinde, die betet dann für diese junge Ehe und die hat da ein wachsames Auge drauf. Ja, und die unterstützt die beiden. Halleluja, Halleluja. So Leute denken, da ist irgendwie ein privater Bereich, wo es außerhalb der Gemeinderäume ist und da kann ich machen, was ich will. Ja, das ist eben nicht so, sondern wo überall, wo Gott gesprochen hat, da gilt auch seine Ordnung. Und schau mal, der Grund, warum Paulus diese Anweisung gibt, das findest du übrigens, habe ich hier gar nicht die Schriftstelle, aber 1. Timotheus Kapitel 6, da gibt er Anweisung, mit welcher Haltung die Sklaven arbeiten sollen. Und jetzt die Begründung. Nicht, damit eure Sklavenherren euch gnädig gesinnt sind und vielleicht mal ein extra freies Wochenende geben, oder irgendwas, sondern der Grund ist, damit der Name des Herrn nicht verlästert wird. Wieder geht es um die Ehre Gottes. Das hat die Apostel bewegt. Es geht um die Ehre Gottes. Und die Leute sollen so arbeiten, dass der Name des Herrn nicht verlästert wird. Das war neutestamentliche Gemeinde. Und Halleluja, weil wir in einem Prozess der Wiederherstellung sind, da geht's wieder hin. Und die Gemeinde am Ende wird so aussehen wie die Gemeinde am Anfang. Nur weltweit, nicht nur in einer kleinen Region Israel, sondern weltweit. Das ist Standard. Da geht's hin. Bevor Jesus wiederkommt, haben wir eine reine, herrliche und deswegen siegreiche und geeinte und kraftvoll vom Himmel bestätigte Gemeinde. Das habe ich in meiner Bibel gefunden. Halleluja. Und das wird kommen, egal wie der Zustand heute aussieht. Das ist meine Hoffnung. Wenn ich nur das sehen würde, was vor Augen ist, würde ich sagen, meine Güte, es wird immer schlimmer. Lassen wir das sein, vergessen wir den Traum. Ja. Nein, Gott hat Mittel und Wege und Gott wird eingreifen und Gott wird sein Volk rütteln. Und er wird sprechen mit starker Stimme. Und wir sehen, Jesus sagt, bevor er wiederkommt, wird Elia wiederkommen. Was bedeutet das denn? Ja. Das ist ein prophetischer Dienst, der herausfordert, der konfrontiert oder sagt, wenn Gott Gott ist, dann geht mit ihm. Wenn Baal Baal ist, dann mit ihm. Aber jetzt macht er eine Entscheidung. Ja. Das heißt, dieses lauwarme Wischiwaschi, das wird von Gott selber konfrontiert werden. Und ich glaube, dass jetzt in diesen Tagen Gott dabei ist, eine Elia-Generation vorzubereiten, die in diesem Geist des Elia, wie Johannes der Täufer, sprechen werden. Und das wird die pfingstlich-charismatische Christenheit in erhebliche Turbulenzen stürzen. In erhebliche Turbulenzen. Und das brauchen die auch, damit die wach werden. Und damit die Spielerei aufhört. So, das war die Gesinnung der Apostel. In allen Details, wie es zu Hause abläuft, wie es auf der Arbeit abläuft, in allen Dingen, Gott soll verherrlicht werden. Das sehen wir, auch wenn das Wort Furcht des Herrn nicht benutzt wird. Aber das war ihre Grundidee. Alle anderen Dinge des Gemeindelebens, die basierten auf dieser Grundidee. Es geht um Gott, es geht um seine Ehre, es geht um seinen Namen. Und da ist es gut, wenn wir wirklich unsere Bibel kennen und das Bild von Gott aus der Bibel holen und nicht aus Erzählungen von Menschen oder von irgendwo anders her. 2. Samuel, Kapitel 12, Vers 14. Dort sagt der Prophet zu David: Weil du den Feinden des Herrn durch diese Geschichte, durch seine Sünde, Anlass zur Lästerung gegeben hast, so wird auch der Sohn, der dir geboren ist, gewisslich sterben. Durch seine Sünde hat er den Feinden Gottes, Gott hat Feinde. Und hier hat David den Feinden noch in die Hand gespielt und hat ihnen Munition gegeben, Gott, den Namen des Herrn, zu lästern. Das ist, was der Feind tut. Er ist der Verkläger. Ja, er verführt erst zur Sünde und dann stellt er sich hin vor Gott und sagt so, und das sind jetzt die Heiligen, das sind jetzt die Erlösten, na, herzlichen Glückwunsch. Wenn Erlösung nicht mehr zu Wege bringt als das, dann kann es knicken. Das ist der Feind, er lästert. Und der Name des Herrn wurde gelästert durch die Sünde. Jesaja 52. Das ist ein dramatisches, schreckliches Bild hier. Und wir sehen hier das Volk Gottes in einem fürchterlichen Zustand. Wir werden jetzt nicht den ganzen Text lesen hier. Aber was heißt es hier? Vers 2, schüttle den Staub von dir ab. Und dann geht es weiter, steh auf. So, da weißt du, warum Staub auf ihm, auf der Gemeinde, auf dem Volk Gottes, weil sie auf dem Boden liegen. Aber sie liegen nicht nur auf dem Boden, sie sind gefesselt. Ja. Und dann heißt es weiter in Vers 5, seine Beherrscher höhnen, oder hier heißt es, jauchzen triumphierend. Und mein Name wird gelästert, beständig, den ganzen Tag. Das ist eine von solchen Schriftstellen, die uns zeigen, dass Gott das nicht kalt lässt. Dass ihn das berührt, wenn der Feind sich da aufbäumt und aufstellt und lästert. Das ist das Volk Gottes, was doch gerufen ist, schon im Alten Testament. Ihr sollt Kopf sein, nicht Schwanz sein. Ja, und wenn ihr mir gehorcht, dann wird der Segen auf euch sein. Und der Feind kommt gegen euch und auf 7 Wegen wird er wieder von euch fliehen. Und ihr werdet herrschen über eure Bedränger. Das war die Verheißung, die Gott schon damals gegeben hat. Und das ist auch die Verheißung heute für die Gemeinde, wie das steht dem Teufel. Und er flieht von euch. Da steht nichts von einer Gemeinde, die sich hinlegt und dem Feind erlaubt, auf ihren Rücken rumzutrampeln, wie es hier ich bin ein bisschen irritiert, weil ich eine neue Bibel habe und da sieht das alles anders aus als in meiner Elberfelder. Aber jedenfalls, der Feind trampelt auf dem Rücken des Volkes Gottes herum. Das muss doch genau andersrum sein. Wir treten auf den Nacken unseres Feindes. Das ist, was die Bibel sagt. Durch dich werden wir niederstoßen, unsere Bedränger, durch deinen Namen werden wir niedertreten, die gegen uns aufstehen. Wir sind doch in Autorität mit Gott, wenn wir mit ihm im Reinen sind und wenn er sich zu uns stellen kann. Aber wenn wir Heimlichkeiten haben, Händchen halten mit dem Teufel, dann funktioniert das alles nicht. Unterwerft euch Gott und widersteht dem Teufel. Viele versuchen mit viel Lautstärke dem Teufel zu widerstehen, aber sie vergessen den ersten Teil. Sie unterordnen sich nicht Gott. Und dann funktioniert das nicht. Und sie denken, mit Schreierei gebe ich dem Teufel den Eindruck, ich habe Autorität. Autorität hat nichts mit lauter Stimme zu tun. Autorität hat etwas mit Gewissheit zu tun, mit Glauben. Und man kann mit sehr ruhiger Stimme sagen, fertig, aus, weg jetzt hier. Und man muss nicht seine Stimme erheben und schreien. Autorität ist eine Sache des Glaubens im Herzen. Und der Feind kann sehr genau unterscheiden zwischen Christen, die nur Platzpatronen abschießen, die schreien und sagen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Und sagt, nee, funktioniert nicht. Du benutzt nur Worte, dein Leben ist nicht, deckt diese Worte nicht ab. Und deswegen interessiert mich das überhaupt nicht, was du da erzählst. So das Volk Gottes, das doch herrschen sollte, ist in Bedrängnissen. Der Feind herrscht und höhnt und trampelt auf ihrem Rücken herum. Und Gott sagt, und hör mal, wenn wir das lesen mit dem Heiligen Geist, dann ist das doch eine Klage. Ja, beständig, den ganzen Tag wird mein Name gelästert. Der Heilige Geist will uns das Herz offenbaren, Gottes. Und er sagt, das ist alles andere als angenehm, das tut mir weh. Und es muss etwas passieren und es wird etwas passieren. Halleluja. Deswegen heißt es dann, nach dieser Klage, der Name des Herrn wird gelästert. Darum soll mein Volk meinen Namen kennenlernen. Wir brauchen Offenbarung über den Namen Gottes und was das bedeutet, wer dieser Gott ist und in welcher Weise er mit uns sein will. So die Wände von gebunden sein, im Staub sein, besiegt sein, niedergetrampelt sein, verhöhnt sein, die Wende kommt durch Offenbarung über den Namen Gottes. Mein Volk soll meinen Namen kennenlernen. Und wiederum hier, wie bei den vielen anderen Schriftstellen, über Erkenntnis. Das geht nicht darum, den Namen buchstabieren zu können, sondern kennen heißt, im Herzen zu haben als eine geistliche Realität. Halleluja, Halleluja. In Apostelgeschichte 15, Vers 14, dort drücken die ersten Gläubigen aus, was ihre Identität ist, was sie verstehen von ihrer Berufung. Und sie sagen dort, wir sind ein Volk für seinen Namen. Ein Volk für seinen Namen. Das ist dasselbe wie, wir leben in der Gesinnung, geheiligt werde dein Name. Das ist, was sie sagen, wir leben für ihn. Und wir zeigen durch die Art und Weise, wie wir mit ihm und miteinander umgehen, dass er ein guter und gerechter und gnädiger Gott ist. Und wir legen ein Zeugnis ab. Paulus sagt, wir sind ein Schauspiel vor den Mächten der Finsternis. Ja, aber oft ist eine Komödie, was wir da abliefern, weil es so viel Unechtes ist. Aber die Gemeinde wird echt werden, die Gemeinde wird wahr werden, die Gemeinde wird konsequent werden und all diese Spielereien und diese ganzen Tricksereien, das wird zu Ende kommen. Halleluja. Das ist unser Trost. Am Ende finden wir eine herrliche Gemeinde, die in völliger Einheit und Übereinstimmung mit dem Herrn ist. Und das, was ihm wichtig ist, ist der Gemeinde wichtig. Und der Geist sagt, komm! Und die Gemeinde sagt, komm! Halleluja. Eine Gemeinde in völliger Übereinstimmung mit dem Herrn. Das ist das Ziel. Da geht's lang. Und das muss auch jetzt schon unser Kurs sein. Halleluja. Halleluja. 1. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 3, ab Vers 3. Hier beschreibt Paulus die Motivation seines Dienstes. Oder nicht nur von ihm, aber überhaupt, wie die Apostel dort gedient haben. Denn unsere Ermahnung war nicht aus Betrug, noch aus Unreinigkeit, noch mit List, sondern wie wir von Gott bewährt worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden. Also reden wir nicht, um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unser Herzen prüft. Paulus sagt hier, das, was wir euch gebieten, ihr sollt so wandeln und Gott gefallen, das tun wir auch. Wir machen es euch vor. Deswegen sagt Paulus, seid meine Nachahmer. Ja. Das ist eines der schockierendsten Sätze aus dem Mund von Paulus. Was ihr an mir gesehen und gehört habt, das tut und Gott wird mit euch sein. Kein Problem. müsst einfach nur das tun, was ihr bei mir gesehen habt. Ja, meine Güte. Also entweder der hat ein absolut vorbildliches Leben geführt oder der erzählt uns hier einen vom Pferd. Was ihr an mir gesehen habt und was ihr gehört habt, das tut. Macht einfach das nach. Seid meine Nachahmer. Und ich garantiere euch, ihr müsst euch um nichts Sorgen machen. Gott ist mit euch. Wow. Was für ein Vorbild. Halleluja. So, er sagt, dass er Gott kennt und die Apostel, sie kannten Gott, der die Herzen prüft. Und dann erwähnte er einen ganz, ganz wichtigen Bereich, wo Gott genau hinschaut und wo Gott Herzen prüfen will. Menschengefälligkeit und Menschenfurcht. Denn niemals sind wir mit einschmeichelnder Rede umgegangen, wie ihr wisst, noch mit einem Vorwand für Habsucht. Gott ist Zeuge. Noch suchten wir Ehre von Menschen, weder von euch noch von anderen, wiewohl wir als Christi Apostel euch zur Last sein konnten. Aber wir haben es nicht gemacht. Wir suchten nicht Ehre von Menschen. Und das sind ganz verborgene Dinge des Herzens. Wenn da das Licht Gottes nicht reinscheint, wir sehen es nicht, wir wissen es nicht, wir merken das gar nicht, wie wir darauf aus sind, Applaus und Anerkennung zu erreichen von anderen, wie wir versuchen, irgendwie Menschen zu beeindrucken, wie wir versuchen, geistlicher auszusehen, als wir wirklich sind. Aber Gott, der die Herzen prüft, der war dran am Herzen von Paulus und den anderen Aposteln und hat dort die Herzen geläutert. Halleluja, Halleluja. Und Menschenfurcht und Menschengefälligkeit, das sind ja zwei Seiten einer Medaille. Es gibt keine Menschenfurcht ohne Menschengefälligkeit und umgekehrt. Ja. Das ist das Gegenteil von Gottesfurcht. Menschenfurcht heißt, ich muss mich so benehmen, dass ich da akzeptiert werde, dass ich irgendwie angenehm bin, dass ich irgendwie Gunst habe, dass die nett sind zu mir. Und das Gegenteil ist Gottesfurcht. Ich bin auf ihn ausgerichtet. Ich habe nur ein Ziel. Ich will ihn erfreuen. Und das ist ein übernatürliches Werk, was nur Gott in unserem Herzen tun kann. Aber wir müssen auch, wie Paulus, diesen Gott, der die Herzen prüft, kennenlernen. Wir müssen ihn daran lassen. Müssen ihm erlauben, da zu wirken und sein Licht scheinen zu lassen und zu reinigen von Falschmotiven. Es reicht für Gott nicht aus, dass wir die richtigen Dinge tun, sondern er möchte, dass wir die richtigen Dinge tun aus der richtigen Motivation. Das ist noch eine andere Nummer. Die richtigen Dinge aus der richtigen Motivation, nämlich wirklich ausgerichtet auf ihn. Und Menschengefälligkeit wird immer zu Kompromissen führen. Immer. Solange Menschengefälligkeit uns noch prägt, werden wir Kompromisse machen. Wir müssen nicht eine Entscheidung treffen, ich will jetzt mal ein paar Kompromisse machen. Das ist alles schon in diesem Paket mit eingeschlossen, dass man noch in dieser Menschengefälligkeit hängt. Lass mich mal einen Text lesen, der das so beschreibt. Johannes 12, Vers 42. Dennoch glaubten von den Obersten viele an ihn. Doch wegen der Pharisäer bekannten sie ihn nicht. Sie glaubten an Jesus, das heißt, sie glaubten, dass er der Messias ist. Dass er der ist, von dem die Propheten geredet haben. Der Messias, der von Gott gesandte Erlöser. Aber sie bekannten ihn nicht. Wegen der Pharisäer, weil die dagegen waren, auf dass sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden. Das heißt also, sie haben ihren Glauben begrenzt. Sie haben gesagt, ich glaube schon an Gott, aber hier gibt es eine Sache, die muss mal klar sein. Ausschluss aus der Synagoge kommt überhaupt nicht in Frage. Das geht überhaupt nicht. Also ich muss unterhalb dieser Latte meinen Glauben irgendwie so einrichten, aber das darf nie in Frage gestellt werden. So gibt es heute viele, die Mitglieder von Kirchen sind, von denen die genau wissen, dass die sich nicht an dieses Wort halten, aber sie sagen, aus der Kirche raus, auf kein, das geht überhaupt nicht. Was soll denn das Dorf sagen? Was werden denn da die Leute sagen? Und mein Erbonkel überhaupt, der ist Theologe und das stehe ich in seinem Testament. Und er hat schon gesagt, wenn du so weitermachst mit diesem Freikirchenzeugs, ich werde mir überlegen, ob ich nicht das Testament ändere. Ja, da muss ich schon weise sein. Das ist nicht weise, das ist eklig selbstsüchtig. Nicht weise. Die hatten Angst, aus der Synagoge ausgeschlossen zu werden. Und jetzt kommt die eigentliche Erklärung. Denn sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr als die Ehre bei Gott. Sie hatten keine Gottesfurcht. Sie wollten scheinen vor Menschen. Sie wollten angesehen sein, anerkannt sein von Menschen. Sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr als von Gott. Es kommt eine Ehre von Gott, aber die bekommen wir nur, wenn wir Nein sagen zu der Ehre von Menschen. Ich war einmal auf einer Konferenz, die ein regional sehr bekannter Pastor da in der Ukraine abgehalten hat und viele Leute waren da. Und dann so im Verlauf der Konferenz habe ich dann mitbekommen, weil er das einem Bruder, der mir sehr nahe stand, dann erzählt hat. Er hat sich maßlos darüber aufgeregt, dass ich nicht die ersten 5 bis 10 Minuten benutzt habe, ihn vor der Versammlung zu rühmen und der Versammlung zu sagen, wie glücklich sie doch sein können, dass sie so einen wunderbaren Pastor. Der hat das wirklich erwartet und weil ich das nicht getan habe, war er stinksauer auf mich. Kannst du dir das vorstellen? Das ist doch total hinterhältig. Da hätte er mir doch sagen müssen, du pass mal auf, wenn du bei mir kommst, bei uns läuft das so ab, das ist die Geschäftsordnung. Du benutzt erstmal die ersten 5 Minuten deiner Botschaft und du lobst mich über den grünen Klee. Hätte ich gleich gesagt, Freundchen, sowas gibt es bei mir nicht. Wenn Gott mich leitet, was Gutes über dich zu sagen, tue ich das gerne. Aber nur weil du das gerne hättest, dich zu rühmen von den Leuten, du musst eins wissen, ich bin nicht käuflich. Dann such dir einen anderen Sprecher. Aber er hat mir das gar nicht gesagt, dass er diese Erwartung hat. Und dann bestraft er mich dafür, dass ich seine Erwartungen, die er niemals offen kundgetan hat, nicht erfülle. Das ist zutiefst hinterhältig. Und das Gegenteil von Aufrichtigkeit. Das Gegenteil von Aufrichtigkeit. So solche Dinge kann man erleben. Gucken wir noch ein bisschen mehr, was Paulus sagt von sich selber. Galater 1, Vers 10, denn suche ich jetzt Menschen zufriedenzustellen oder Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Hier beschreibt er sein Herz, seine Motivation zum Dienst. Und das ist mein Gebet für unser Land, dass wieder Männer und Frauen aufstehen, die dieses Herz haben und die nicht das sagen, was gehört werden möchte und was irgendwie der Correctness entspricht, sondern die das sagen, was gesagt werden müssen und die nicht darauf achten, wie viel Daumen nach unten sie kriegen oder ob sie mal einen Daumen nach oben kriegen, denen das alles völlig wurscht ist. Solange der Herr sagt, hast es gut gemacht, ich freue mich über dich, ist das ihr Lohn und nicht, was Menschen sagen. Oder wie viele Leute ihre Bücher kaufen oder lauter solche Dinge. Es geht doch gar nicht um das, es geht doch um Gott. Wir dienen doch Gott und dann wollen wir von ihm den Lohn haben. Und wir sind nach 50 Jahren charismatische Bewegung, wir sind in dieser Situation, in der wir jetzt sind, weil es zu wenige gibt mit diesem Herzen, die das sagen, was gesagt werden muss und nicht, was die Leute gerne hören möchten. Und die nicht das Ziel haben, ich will hier so nett und so schön irgendwie mein Ding machen, damit ich auf jeden Fall wieder eingeladen werde. Preis dem Herrn, dass Gott ein Werk getan hat, was nicht einfach war, was auch weh getan hat. Aber wenn es vorbei ist, wie nach dem Zahnarzt, ist es so schön, wenn der Schmerz aufhört. Ja. Wenn wir frei sind von diesem Zeug, Halleluja, und nicht irgendwie den Menschen zum Munde reden müssen und etwas sagen müssen, nur damit die zufrieden sind, ja, sondern das sagen, was Gott gesagt haben möchte. Das ist, was wir brauchen und das wird auch diesen Geist des Elia, diese Elia-Generation ausmachen. Die stehen vor Gott. Stell dir mal vor, der Elia, der trifft den König. Und was sagt er? So wahr der Herr, mein Gott, lebt, vor dem ich stehe. Der steht gerade vor dem König. Und sagt, ich stehe nicht vor dem König, ich stehe vor Gott. Vor dem verantworte ich mich, nicht vor dir. Ich verantworte mich vor Gott. Wow. Das brauchen wir. Und ich hoffe, dass wir erstens die Schönheit dieser Haltung sehen und dass wir sehen, wie notwendig das ist und dass das das Einzige ist, der diese ganze Tour, die wir hier haben, von einer ehrt den anderen und einer irgendwie deckt den anderen, der eine ist in Sünde, dann kommen die anderen und sagen, nein, der ist in Ordnung. Und dann geht es wieder andersrum, der ist in Sünde, dann kommt der wieder und sagt, nein, der ist in Ordnung. Wie es jetzt vor kurzem passiert ist, ein Riesenskandal. Alle anderen Leiter aus Protest treten ab und sagen, wir machen nicht mehr mit, weil der Hauptleiter beratungsresistent ist. Alle treten ab aus Protest und er stellt sich hin, das sind alles Rebellen. Die statistische Wahrscheinlichkeit, dass die 6, die abgetreten sind, richtig sind und er falsch ist, ist nicht zu verachten. Aber er stellt sich hin und sagt, die sind alle verkehrt. Und dann kommt irgendjemand anders, in all diesen Ungerechtigkeiten und Gesetzlosigkeiten, die da passiert sind, und jemand kommt und sagt, ich habe gebetet, was der Herr zu sagen hat über diesen Skandal, und der Herr hat gesagt, er ist ein Apostel für Deutschland. Was hat denn das mit dem Skandal zu tun? Was hat denn das mit der Ungerechtigkeit zu tun? Seine Berufung. Also mit dem Satz, der ist ein Apostel für Deutschland, ist alles legitimiert, ist alles in Ordnung, ist alles abgesegnet. Wo sind wir denn? Ungerechtigkeit, Machtmissbrauch ist Gott ein Dorn im Auge. Es ist für ihn nicht akzeptabel. Und dann kommen Leute und sagen, Gott hat zu mir gesagt, er ist der Gesegnete, er ist der Gesalbte. In Klammern, die charismatische Keule, tastet nicht den Gesalbten des Herrn an, hütet euch jetzt. Kein kritisches Wort. Solche Kumpanei finden wir nicht im Neuen Testament. Da ist Petrus daneben in Heuchelei und Paulus sagt nicht, er ist der Gesalbte des Herrn, was soll ich da sagen? Er konfrontiert ihn wegen seiner Heuchelei. Und ganz offensichtlich hat Petrus das angenommen und hat nicht Groll im Herzen gegen ihn, sondern er schreibt noch wunderbare Dinge, unser lieber Bruder Paulus. Ja. So, da gab es nicht, ja, ich decke seine Sünde und hoffentlich später deckt er meine Sünde und so ist alles irgendwie gut. So, aber das gab es nicht. Weil sie vor Gott standen und weil es nicht darum ging, wer ehrt mich hier und wen muss ich ehren, damit ich auch später wieder geehrt werde. Das ist alles eklig. Und nicht akzeptabel. Und das ist das Gegenteil von Furcht des Herrn. Und ich bin so erfreut zu sehen, was mich völlig überrascht hat, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Wir haben einige Videoserien gemacht, Lehrserien, die wir auf unserem YouTube-Kanal jetzt hochgeladen haben. Und interessanterweise mit Abstand, das Ding, was am meisten angeklickt wurde, ist die Furcht des Herrn. Das hat mich total erstaunt. Das ist das Ding, was am meisten geschaut wurde. Aber ich kann dir eins sagen, mit hoher Wahrscheinlichkeit von sehr wenigen Leitern. Weil Leiter, die in Machtmissbrauch leben und die korrupt sind, interessieren sich nicht mehr für Furcht des Herrn. Das ist ein Thema, was haben sie schon abgehakt. Das brauchen sie nicht mehr. Aber wir brauchen das. Und deswegen schauen wir uns das an, was das Wort Gottes dazu zu sagen hat. Und da sind so viele wunderbare Dinge. So, wir sehen hier an diesen paar Beispielen hier, wie das wirklich sich durch das Leben der ersten Gläubigen zieht. Es gibt noch viele, viele andere Stellen. Paulus sagt, seid einander untertan in der Furcht Christi. Ja, diese Furcht des Herrn soll unsere Beziehungen regeln. Das ist die oberste Grundregel für unsere Beziehungen. Halleluja. Und das Wort Gottes hat so viele motivierende Dinge zu sagen über was die Segnungen der Furcht des Herrn sind. Und wenn du das alles studierst, und ich werde nur einige wenige Dinge mal hier kurz anreißen, aber bitte studier das in deiner Bibel. Was sagt Gott? Was sind die Segnungen der Furcht des Herrn? Und dann weißt du, was du brauchst, ist die Furcht des Herrn. Deine geistliche Wunschliste, was du alles denkst, mehr Salbung, mehr Dienst, mehr dies, mehr jenes, mehr das, mehr Geld, mehr irgendwas. Deine geistliche Wunschliste wird sich reduzieren auf einen einzigen Punkt. Furcht Gottes. Mehr brauchst du nicht, weil alles darin enthalten ist. Bis hin in deine Finanzen, bis in deine Familie, sogar bis in den Segen deiner Kinder. Alles ist enthalten in diesem wunderbaren Ding der Furcht des Herrn. Deswegen sagt Paulus, dass diese Gottseligkeit ist zu allen Dingen Nütze. Sie hat die Verheißung des Lebens, des jetzigen und des zukünftigen. Es geht weit über das jetzige Leben hinaus. Und all das ist enthalten an Gutem, was Furcht des Herrn beinhaltet. Halleluja. Sprüche 9, Vers 10. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Das ist der Grund, warum wir so viel seelische Weisheit haben im Volke Gottes. Weil Furcht des Herrn fehlt. Und die Weisheit, die oft zum Einsatz kommt in Lösungen von Problemen und von Konflikten, die kommt einfach vom Geist der Welt und die kommt nicht wirklich von Gott. Und hier wird die Gemeinde im nächsten Zeitalter beschrieben, das Volk Gottes. Hör mal, was da von ihnen gesagt wird. Jesaja 33, Vers 5. Der Herr ist erhaben, er wohnt in der Höhe. Er hat Zion mit Recht und Gerechtigkeit erfüllt. Und deine Zeiten werden gesichert sein. Eine Fülle von Heil, Weisheit und Erkenntnis. Achtung, jetzt kommt's. Die Furcht des Herrn ist ihr Schatz. Also die haben Fülle von Heil, von Weisheit und Erkenntnis. Sichere Zeiten, alles bestens, alles wunderbar. Aber das, was ihnen wirklich kostbar ist, was ihnen wirklich etwas wert ist, ist die Furcht des Herrn. Weil all diese Dinge haben sie wegen der Furcht des Herrn. So, das ist das Einzige, an dem sie festhalten. Solange wir in der Furcht des Herrn festhalten, haben wir die Weisheit, haben wir den Segen, haben wir die Fülle von Heil und Erkenntnis und so weiter. Die Furcht des Herrn ist ihr Schatz. Halleluja. Die Furcht des Herrn ist ihr Schatz. Das ist, was Gott uns wieder geben möchte. Dass wir ein Haus der Weisheit sind, dass wir Antworten haben, dass wir Lösungen anbieten können, die absolut einfach und absolut genial sind. Weil Gott hat Lösungen und er will uns Lösungen geben für alle möglichen Arten von Problemen. Aber wir kommen an diese Dinge nicht ran oder Gott ist nicht imstande, diese Lösungen uns zu geben, weil es fehlt, was er sehen möchte bei uns. Die Furcht des Herrn. Erste Korinther, Kapitel 2, Vers 4. Meine Rede und meine Predigt waren nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht beruhe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Wir haben heute viel, viel, viel Glauben, der auf Menschenweisheit beruht. Und darum funktioniert so vieles nicht. Und es funktioniert heute viel weniger als noch vor 30, 40 Jahren. Christliche Familien, christliche Ehen funktionieren heute viel, viel weniger als noch vor ein paar Jahrzehnten. Da gibt es eine rapide Zunahme von Krisen und von Problemen und allen möglichen Dingen. Als ich mich bekehrt habe, zu hören, dass ein Christ sich scheiden lässt, war eine höchst seltene Angelegenheit. Höchst selten. Ich möchte hier niemandem ein schlechtes Gewissen einreden, der jetzt aus welchen Gründen auch immer geschieden ist. Ich will einfach nur sagen, heute die Bereitschaft, Scheidung als etwas Normales wie ein Schnupfen oder die Pollenallergie von den Birken anzusehen, unvermeidlich, das ist einfach jetzt die Zeit und da passiert das einfach so. Das ist so eingerissen und da ist überhaupt nicht mehr das Verständnis da, ja, dass Gott die Dinge ganz anders sieht. Ich sprach mit einem Pastor, ein Anbetungsleiter aus seiner Gemeinde, hat Hals über Kopf, über Nacht, ohne einen einzigen Versuch, irgendwie zu arbeiten oder Hilfe zu holen für seine Ehe, seine Frau verlassen. Hals über Kopf, über Nacht. Schließt sich einer anderen Gemeinde an, nach wenigen Monaten wird er dort Lobpreisleiter. Und nach noch ein paar Monaten heiratet er jemanden in der Gemeinde dort. Und ich sprach mit dem Pastor, wie er denn das so sieht und was er über die Sache denkt. Und er gibt mir die Antwort, naja, weißt du, die beiden, damit meint er das ursprüngliche Ehepaar, die passten halt nicht zusammen. Das war seine Erklärung, warum das normal ist, dass der da einfach wegläuft von seiner Frau und weniger als ein Jahr später eine andere heiratet. Die passten einfach nicht. Das muss man doch verstehen, die passten einfach nicht zusammen. Die haben herausgefunden, das war ein Irrtum. Ja, was sollen sie denn machen? Das ist doch logisch, dass sie dann auseinandergehen. Was ist das? Das ist der Geist der Welt. Das ist das Gegenteil von der Weisheit Gottes. Das ist das Gegenteil von Gottes Gebote sind heilig. Ja? Und so etwas finden wir heute an so vielen Stellen. Menschliche Weisheit. Wo Probleme, die da sind, durch menschliche Weisheit nicht gelöst werden, sondern noch schlimmer werden. Und alles wird noch konfuser und noch mehr durcheinander. Und all das kommt her, weil diese Furcht des Herrn fehlt, weil die Furcht des Herrn bringt wirkliche Weisheit hervor, nicht die Weisheit dieser Welt, von der Jakobus sagt, die ist irdisch, seelisch, dämonisch. Was für eine Reihenfolge. Irdisch, seelisch, dämonisch. Das heißt, ein Christ, der sich erlaubt, weil er nicht in der Furcht Gottes lebt, weil er nicht zulässt, dass das Wort Gottes sein Richter ist, der Gedanken und Gesinnungen des Herzens, der sich erlaubt, weiter auf der Ebene der Seele zu bewegen, schlussendlich wird sich öffnen für dämonische Kräfte. Das ist, was Jakobus hier sagt. Und ich habe es in meinen 23 Jahren Tätigkeit in Gemeindeberatung, ich habe es gesehen, wie Menschenfurcht und Menschengefälligkeit die Tür aufmacht für den religiösen Geist. Gemeinden machen die Tür auf für den religiösen Geist durch Menschengefälligkeit und Menschenfurcht. Das ist keine Kleinigkeit, das ist nicht eine Schwäche. Ja? Wir müssen wirklich lernen, Dinge so zu benennen, wie Gott sie benennt. Und dann damit so umgehen, wie Gott will, dass wir damit umgehen und nicht irgendwie das so mit niedlichen Vokabeln irgendwie verharmlosen. Ja. Oder irgendwie denken, wir sind ja Opfer von Menschenfurcht. Ja. Wir würden schon gerne das Richtige tun, aber was sollen wir denn machen? Wir haben solche Angst. Och, wir Armen. Ja. Da ist ein Bruder und er sieht seinen Freund wirklich verkehrte, dumme Entscheidungen treffen, ja, und die beiden sind befreundet und er sagt nichts. Ich sage, warum hast du nichts gesagt? Na, das ist doch mein Freund. Was für eine Antwort. Ja. Er hat nichts gesagt, weil er Angst hatte, das würde die Freundschaft gefährden. Also was war das Fundament dieser Freundschaft? Nicht die Wahrheit. Nicht die Liebe, die mit Wahrheit einhergeht, sondern Kumpanei. Und er findet das noch normal. Ich konnte doch nicht sagen, ich hatte doch Angst. Was ist denn das für eine Erklärung? Galater sagt, wenn dein Bruder sündigt, dann geh hin und konfrontiere ihn. Und dann steht da nicht, aber wenn du Angst hast, dann gilt dieses Gebot natürlich nicht für dich. Dann brauchst du nicht, dann bist du entlassen von der Verpflichtung zum Gehorsam. Ist das da, was da geschrieben steht? Da steht, wenn dein Bruder sündigt, dann gehst du hin. Und wenn du Angst hast, dann bitte um Gnade und werde befreit von dieser elenden Menschenfurcht und dann tu, was du zu tun hast. Und oftmals, indem wir tun, was wir zu tun haben, werden wir frei von Menschenfurcht. Das ist der Grund, warum Gott manchmal Aufträge gibt, wo wir sagen, Herr, hier bin ich, sende meinen Bruder. Ja. Sagen, nee, das kannst du von mir nicht erwarten. Das kann ich dem nicht sagen. Das geht nicht, auf gar keinen Fall. Das gibt so einen Stress. Also, das musst du schon verstehen. Da bitte finde einen anderen dafür. Aber leider, mit solchen Entscheidungen konservieren wir unsere Menschenfurcht. Statt zu sagen, Herr, ich bin bereit, zu jedem Menschen hinzugehen und zu sagen, was du durch mich sagen willst. Dann werden wir ganz schnell frei von der Menschenfurcht. Weil da gehen wir nämlich hin und tun unsere Aufträge und haben das Gefühl, wir gehen zu unserer eigenen Hinrichtung. Und wie wunderbar ist es, wenn wir dann durch sind und wenn wir getan haben, was wir zu tun hatten. Und wir sind da durch. Weil das, was stirbt, sind gar nicht wir, sondern was stirbt, ist diese elende Menschenfurcht und Menschengefälligkeit. Die muss sterben in dir und in mir. So lass uns sagen, Herr, hier bin ich, sende mich und hilf mir, frei zu werden. Zeig mir, wo ich gekettet bin an diese Nettigkeit, die ich dann noch Liebe nenne, unverschämterweise. Und es ist alles nur Feigheit, nichts als Feigheit. Und die Feigheit hindert uns, uns so zu lieben, wie die Bibel sagt, wie wir einander lieben sollen. Deswegen ist das Evangelium nicht nett. Das Evangelium ist gerade und klar. Und das Evangelium ist eine Axt, die an die Wurzel gelegt wird. Das ist das Evangelium, wo das Problem an der Wurzel gepackt wird. Halleluja. So, was wir brauchen, ist diese Hingabe, wie das, ich habe es eben schon indirekt zitiert, wo wir erlauben, dass das Wort Gottes Richter ist über den Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das Wort muss Richter sein. Und das Wort wird dann Richter, wenn wir uns dem Wort unterordnen und wenn wir sagen, Herr, zeige mir. Und ich werde mit dir übereinstimmen. Ich werde nicht argumentieren. Ich werde dir nicht nette Erklärungen bringen. Und ich werde dich nicht versuchen zu überzeugen, dass du diesmal Unrecht hast und ich habe Recht. Sondern dein Wort ist Richter. Und dein Wort darf ein Urteil sprechen. Und wenn dein Wort sagt, das war wieder mal Feigheit, das war wieder mal Angeberei, das war wieder mal Effekthascherei, das war Unehrlichkeit, dann war es so und dann übernehmen wir die Verantwortung. Und wir tun Buße. Halleluja, das ist, was das Wort Gottes sagt. Ja. Es ist keine Kreatur vor ihm unsichtbar, es ist alles bloß und aufgedeckt von den Augen dessen, welchem wir Rechenschaft zu geben haben. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke zur Furcht des Herrn. Furcht des Herrn beinhaltet, ich verstehe, ich muss für mein Verhalten Rechenschaft abgeben, früher oder später. Und obwohl wir alle die Bibel glauben und alle wissen, eines Tages, wenn wir sterben, wir stehen vor dem Richterstuhl Christi und wir müssen einen Rechenschaftsbericht ablegen über unser ganzes Leben. Jesus sagt, jedes unnütze Wort, das wir geredet haben, werden wir zur Rechenschaft gezogen. Wir müssen uns vor ihm verantworten. Ja? Ich will es einmal so ausdrücken. Je mehr wir das vor Augen behalten und uns dazu bringen, das vor Augen zu haben, dass wir einmal Rechenschaft geben müssen vor Gott, umso besonderer werden wir hier unsere Entscheidung treffen. Je weniger wir daran denken, dass wir einmal Rechenschaft geben müssen, umso kühner und leichtfertiger werden wir in unseren praktischen Entscheidungen im Alltag. So diese Idee, wir müssen Rechenschaft geben vor Gott. Er hat Erwartungen an uns und die sind absolut berechtigt. Und wir müssen Verantwortung zeigen für das, ja, was wir getan haben. Ja. Deswegen bin ich so im Geist erbost über diesen schrecklichen Roman Die Hütte. Weil da ein Jesus präsentiert wird, der nicht der Jesus der Bibel ist. Er ist nicht der Richter. Der ist nett und er sagt, mein Lieber, wir haben niemals irgendetwas von dir oder irgendeinem Menschen erwartet. Ach, na dann ist ja gut. Gott erwartet gar nichts von mir. Oh, die ganze Last fällt von mir ab. Ich bin frei, ich kann machen, was ich will. Ich werde nicht zur Rechenschaft gezogen. Er hat überhaupt keine Erwartung an mich. Das ist für das Fleisch gute Botschaft. Aber das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium ist genau andersherum. Wir müssen vor Gott Rechenschaft geben. Und wir sind verantwortlich für unser Tun. Ja. Und wir wollen Jesus als unseren Richter kennenlernen. Wenn du mal in der Apostelgeschichte schaust, die haben gepredigt, Jesus der Richter der Lebendigen und der Toten. Das haben die auf der Straße gepredigt. Das war ihre Botschaft. Nicht, ach komm doch zu Jesus, bitte. Tu ihm doch einen Gefallen, gib ihm doch dein Leben, wäre doch schön. Und dann macht er alles wunderbar und er löst alle deine Probleme und du wirst nur noch gesegnet sein und auf Rosen gebettet sein. Nichts von dem Zeug haben die gepredigt. Die haben den Leuten gesagt, ihr müsst euch einmal vor Gott verantworten. Und das trifft die Menschen. Und das rührt etwas ihnen an, dieses verschüttete Bewusstsein. Hey, ich kann nicht machen, was ich will. Eines Tages gibt es Konsequenzen für das, was ich tue. Ich war an der Uni, Jahrzehnte zurück, und ich hatte einen Dozenten, der konnte keine Vorlesung zu Ende bringen, ohne nicht mindestens einmal richtig heftig zu fluchen und Gott zu lästern und schreckliche Dinge zu sagen über Jesus. In jeder Vorlesung war das so. Und ich erlebte ein bisschen von dem, was Paulus beschreibt, als er in Athen war und die Götzentempel sieht. Was sagt die Schrift dort? Er ergrimmte im Geist. Er sah das alles, er ergrimmte im Geist. Warum? Weil er die Dinge mit den Augen Gottes gesehen hat. Er ergrimmte im Geist. Er wusste, diese ganzen Götzentempel, das ist alles Lüge, das ist alles Betrug. Und das hält die Leute ab von der Erkenntnis des wahren Gottes. Deswegen hat er nicht gesagt, ach wie nett, was habt ihr hier für schöne Tempel? Und eine Stadtführung gemacht und sich alles erklären lassen. Ach nett, ja schön und die Bildchen. Er ergrimmte im Geist. Weißt du, was das ist? Kennst du das? Hast du das schon mal erlebt? Im Geist zu ergrimmen. Und dieser Dozent hat gelästert in jeder Vorlesung. Und etwas in mir regte sich. Und ich sage, Herr, mach dir mein Ende. Und der Herr sagte zu mir, du geh hin und konfrontiere ihn. Und ich dachte, oh, Hilfe. Und ich habe mich gewunden und ich habe, nee, das macht man nicht. Aber Gott hat gewonnen. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, ich mach's. Gib dir eine gute Gelegenheit. Und die Gelegenheit kam viel schneller, als ich gehofft hatte oder befürchtet hatte. Und er musste Papiere austeilen für jedes Seminarmitglied. Und er hatte nicht genug Papiere und hat gesagt, okay, also dann muss ich nochmal ins Büro und muss kopieren. Kann jemand mitkommen und mir helfen, kopieren? Und du weißt, wie Studenten sind, sich dann zu melden, das heißt, guck mal, der Schleimer, da meldet sich keiner, weil keiner in diesen Geruch kommen möchte, der kriecht jetzt hier und der will sich hier irgendwie gute Noten irgendwie erschleichen. Und der Herr sagt, das ist deine Chance, jetzt bist du mit ihm alleine gleich im Büro und ich habe mich gemeldet. Und ich ging mit ihm ins Büro und ich sagte, Herr, jetzt aber bitte Hilfe, gib mir Gnade. Und dann geht es bei mir so, ich zähle bis drei und dann mache ich es einfach. Weil wenn ich überlege und überlege und überlege, dann mache ich es nicht. Ja? Dann, ja, jetzt nicht später, da muss der richtige Zeitpunkt, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Vielleicht kommt es nicht geschickt genug rüber. Und so verzögere ich alles, bis dann nichts passiert. Und sage, ja schade, es hat nicht geklappt. Ja? Kennst du diese faulen Ausreden? Ich sage immer, ja, wer ist es? Du hast nicht gewollt. So, ich zähle bis drei und dann drehe ich mich um und sage, übrigens, ich möchte mir etwas sagen. Mir fällt auf, in jeder Vorlesung lästern sie Jesus. Und dieser Jesus hat vor, weiß ich nicht wie vielen Jahren, mich von den Drogen gerettet, hat mein Leben gerettet, hat mir ein neues Leben gegeben. Und egal, was sie jetzt und heute glauben, vor diesem Jesus werden sie eines Tages sich für ihr Leben und für ihre schrecklichen Worte verantworten müssen. Sie werden vor ihm stehen. Der Mann wurde so klein mit Hut. Und ich bin rausgegangen und habe getan. Der hat nie wieder gelästert in dem Semester, wo ich war und wo ich bei ihm vorlesen. Der hat nie wieder. Stell dir das mal vor, was für eine, der ist ja gar kein Christ und der kann ein negatives Verhalten einfach abstellen. Und dann kommen die Christen, ja, aber das ist so meine Art und so bin ich so geprägt und so ist das bei mir so und mein Vater war auch so, mein Opa auch, das ist bei uns in der Familie. Du kannst doch nicht erwarten, dass ich jetzt einfach aufhöre. Der ist ungläubig und kann mit so einer schrecklichen Sünde wie Lästerung einfach aufhören, wegen einer Ermahnung. Phänomenal. Wow. Gott ist Richter. Und wir müssen Gott als Richter verkündigen und wir müssen verstehen, wir stehen einmal vor ihm. Ja, er ist der, dem wir Rechenschaft zu geben haben, Hebräer 4, Vers 13. Wir müssen ihm Rechenschaft geben. Und das ist ein wesentliches Element, dieses Bewusstsein. Ich muss Rechenschaft geben vor Gott für das, was ich getan habe. Vor ein paar Monaten, das ist doch gar nicht lange her, war ich hier ganz um die Ecke, hier im Nachbarstamm, hier im Vogtland. Ja? Ja, ich habe schon mitgekriegt, das ist eine andere Sorte von Menschen und das sind nicht solche wie ihr, also ein anderer Stamm. Da habe ich gesprochen und in der letzten Botschaft habe ich eine bestimmte Situation aus meinem Leben geschildert und an einem wichtigen Punkt war ich nicht aufrichtig und habe noch eins draufgesetzt und habe mich noch geistlicher, radikaler, entschiedener irgendwie präsentiert, als ich das in Wirklichkeit bin. Und der Heilige Geist hat mich voll erwischt und gesagt, das ist gelogen, dass den Leuten was erzählt, was gar nicht stimmt. Und mein Trost war, naja gut, ich hatte früher schon mal so eine Situation, da kann man dann im nächsten Meeting vor den Leuten Buße tun. Das war das letzte Meeting. Ich sage, schade, naja, dann ist es halt jetzt so, tut mir leid, vergib mir. Und die Sache war nicht in Ordnung. Ich sage, was soll ich denn machen? Ich sehe ja die Leute nicht mehr. Ich habe auch ihre Anschrift nicht. Ich kann die doch nicht erreichen. Ich kann doch nichts mehr machen. Und der Heilige Geist gibt mir eine Idee. Doch, deine Botschaft, deine Serie hat 4 Teile. Und du machst jetzt noch einen 2-minütigen Teil 5. Und in dem Teil 5 bittest du die Leute um Vergebung, dass du sie belogen hast. Und erklärst haarklein, was du gemacht hast. Und das kommt zu den 4 Teilen dazu ins Internet. Und die Leute können sich das an und sagen, was ist denn das? 4 Botschaften, 1,5 Stunden und dann kommt die 5. Botschaft, 2 Minuten. Was ist denn das noch? Muss ich noch mal anhören? Wir sind verantwortlich. Wir können nicht mehr Kompromisse machen. Wir können nicht mehr unsere Fehler irgendwie zudecken und sagen, na ja, das ist menschlich. Wir sind nicht normale Menschen. Paulus sagt zu den Korinthern, wenn da Leid und Streit ist, dann wandelt ihr als bloße Menschen. Das heißt, ihr könntet ganz anders, ihr könntet im Geist leben, aber stattdessen lebt ihr nur wie normale Menschen, wie Ungläubige. Das war ein Tadel. Wir haben eine Möglichkeit, im Heiligen Geist zu leben und der ist auch der Geist, der Frucht des Herrn. Und wenn wir das nicht nutzen, sind wir verantwortlich. Okay? Sprüche 14, Vers 27. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, um die Fallen des Todes zu meiden. Im Leben gibt es Fallen, die der Feind aufgestellt hat. Und er will uns zu Fall bringen. Und er will unser geistiges Leben umbringen. Und die Furcht des Herrn hilft uns, diese Fallen zu meiden. Wir gehen einfach drumherum. So, ich stelle mir das so vor, da hat er eine Grube gegraben und schön irgendwie mit Laub abgedeckt, so ein Netz drüber und mit Laub abgedeckt. Und dann sitzt da hinter Busch und wartet und jetzt komme ich da den Weg lang und gleich falle ich rein. Und kurz bevor ich vor der Grube bin, ich flöte so und freue mich meines Lebens. Und der Heilige Geist sagt, ach, mach doch mal einen kleinen Schlenker. Und ich gehe so ein bisschen rum und dann wieder auf den Weg. Und der Feind sagt, Mist, wieso hat er das gewusst? Ich habe gar nicht gewusst, aber der Geist hat mich einfach drumherum geführt. Er weiß, wo die Fallen des Todes sind. Und du musst die nicht alle wissen. Du musst nur ihm folgen. Du musst nur auf ihn sehen und dich von ihm leiten lassen. Und da gibt es viele, viele Gelegenheiten, die der Feind kunstvoll aufgebaut hat, um dich zu Fall zu bringen. Und die Furcht des Herrn führt dich drumherum. Und du meidest die Fallen des Todes. Wollen wir das nicht? Wäre das nicht was Tolles? Den Feind auszutricksen und so zu leben, dass es nicht nach dem geht, was er für uns vorgesehen hat, sondern nach dem, was Gott für uns vorgesehen hat. Okay, gut. Aber einen wichtigen Punkt muss ich noch bringen, einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Das ist eine gewaltige Segnung, die wir haben können durch die Furcht des Herrn. Jeremia 32, Vers 40, das ist mein stärkstes Argument gegen diese Leute, die sagen, Furcht des Herrn, das alttestamentisch, das brauchen wir heute nicht mehr. Heute lieben wir den Herrn und wir sind geliebte Kinder Gottes und wir kuscheln bei Papa und so diese Sprüche. Jeremia 32. Und ich will, Vers 40, ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht von ihnen ablassen will, ihnen wohlzutun. Und ich will meine Furcht in ihr Herz geben, dass sie nicht von mir weichen sollen. Hier wird der neue Bund beschrieben. Das ist eine von mehreren alttestamentlichen Verheißungen, wo der neue Bund beschrieben wird. Und der neue Bund ist das, was wir durch das Werk der Erlösung von Christus haben. Wir sind jetzt Teilhaber dieses neuen Bundes. Und hier wird der neue Bund beschrieben. Etwas ganz Zentrales zu diesem Bund ist, Gott legt seine Furcht in unser Herz. Er legt seine Furcht in unser Herz. Morgen werde ich das weiter ausführen und erklären, wie das geht und auch erklären, was dann noch unser Teil dabei ist. Aber jetzt einfach nur der Punkt, ja, die Furcht des Herrn. Was bewirkt die Furcht des Herrn? Dass sie nicht mehr von mir weichen sollen. Oder anders ausgedrückt, im Gehorsam bleiben. Die Furcht des Herrn hält uns im Gehorsam. Das ist ein gewaltiger Segen der Furcht des Herrn. Und wie geschieht das? Wie bewahrt uns die Furcht des Herrn in der Gemeinschaft mit Gott? Wie sorgt die Furcht des Herrn dafür, dass wir nicht weichen, nicht abweichen vom Herrn? Das ist eine gute Frage, die führt uns zum nächsten wichtigen Punkt. Sprüche 16, 6, zweiter Teil. Durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Mit anderen Worten, man bekommt die Fähigkeit, Versuchungen, was Einladungen zur Sünde sind, zu widerstehen. Das bekommen wir durch die Furcht des Herrn. Was für ein Segen. Und jetzt noch Sprüche 8 und dann hast du das ganze Bild und sagst, wow, wie genial. Sprüche 8, Vers 13, die Furcht des Herrn, jetzt kommt eine Definition, ist ein Hassen des Bösen. Die Furcht des Herrn bringt uns bei, das Böse zu hassen. So, da siehst du, wie und wieso wir das Böse meiden, weil wir das hassen. Niemand braucht starke Willenskraft, um das, was er hasst, zu meiden. Was dich bewegt, es zu meiden, ist der Hass. Ja, ich benutze immer gerne dieses Beispiel. Denk dir irgendeine Speise aus, irgendein Gericht, was du also absolut nicht leiden kannst. Schon daran zu denken, löst in dir Ekel aus und Abscheu und du sagst, oh nee, also nie im Leben. Ja? Überleg mal gerade, scann mal so durch, gibt es irgendein Essen, wo du sagst, nee, nur über meine Leiche. Falls nicht, dann kann ich dir nur noch Hilfe geben. Ich habe mal so ein Video gesehen von einem Stamm in Afrika. Die haben solche fingerdicke, fette, weiße, geringelte Maden lebendig gegessen. So, jetzt hat jeder eine Speise, die er sagt, nee, niemals, nur über meine Leiche. Also sowas kommt überhaupt nicht in Frage. Ja? So, jetzt stell dir vor, ja, du bist total hungrig und nach dem Gottesdienst sagt einer, weißt du was, ich lade dich ein zum Essen. Du sagst, wow, heute ist mein Tag. Ja? Und dann findest du raus, der lädt dich ein zu deinem Ekelessen Nummer 1. Was machst du jetzt? Jetzt bist du in der Falle. Du sagst, oh Mann, Hilfe, ich muss doch nett sein, der hat mich jetzt eingeladen. Und Schweiß steht dir auf der Stirn. Du holst dein Handy raus, schreibst SMS, Rundruf. Bitte betet für mich, dass ich standhaft werde, dass ich dem widerstehe, dass ich das Essen nicht anrühre. Ich bin nicht sicher, ob ich stark genug bin. Du brauchst nichts von dem. Du sagst, dieses Zeug hasse ich und ich werde es nicht anrühren. Egal, was der macht, sogar wenn der beleidigt ist. Ich sage, sorry, der Heilige Geist hat mich gerade motiviert, einen Teilfasten zu beginnen. Und deswegen kann ich leider nicht essen oder irgendwas. Da musst du natürlich über die Sünde des Lügens auch nochmal Buße tun. Aber Hauptsache, du bist erstmal von dem Essen raus irgendwie. Der Hass ist stark genug in dir, dass du sagst, ich brauche keine Unterstützung. Ich werde das Zeug nicht anrühren. Verstehst du? Und das ist, was die Bibel sagt. Man kann die leckeren Dinge, die man über Jahre und Jahrzehnte gewohnt ist, die Sünde funktioniert doch nur, weil sie Lust gibt. Das ist der einzige Grund, warum Sünde funktioniert. Sünde gibt Lust. Egal, ob du dir Pornos anschaust oder über andere Leute lästerst oder sonst irgendwas machst. Es ist immer dieser Lustgewinn, der dich motiviert, die Sünde zu tun. Das ist der Punkt. Aber wenn dein Hass stärker ist als die Lust, interessiert dich die Lust nicht mehr und du sagst, ich finde das sowas von schrecklich, ich finde das so eklig, schon daran zu denken, nee, niemals, mit mir nicht. So, die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Und weil du das Böse hast, deswegen meidest du das Böse. Wäre das nicht genial, wenn wir ein solches Herz hätten, wo die Furcht des Herrn ist und wo wir das Böse, wo wir immer wieder reingefallen sind, was uns mit der Lust lockt, wo wir das so hassen, dass wir sagen, Lust hin, Lust her, ich finde es eklig, ich finde es schrecklich, ich will es nicht mehr. Dann sind wir frei, dann sind wir nicht, oh, pass auf, du musst jetzt hier ganz vorsichtig, du darfst nicht sündigen, bitte reiß deine letzten Willensreserven zusammen. Nein, der Hass leitet dich, du sagst mit mir nicht mehr, fertig, aus. Freiheit, nicht durch Willenskraft, sondern Freiheit durch eine neue Gesinnung, durch ein neues Herz. Du hast das Böse und deswegen rührst du es nicht an und deswegen bleibst du in Gemeinschaft mit dem Herrn. Wie genial, wie wunderbar. Sagst du, sowas gibt es wirklich? Ich habe es gerade vorgelesen. Die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Und die Furcht des Herrn hilft dir, nicht vom Herrn zu weichen, in Gemeinschaft mit ihm zu bleiben. Das ist doch das Prinzip von Sünde. Lass uns das einmal anschauen in Jakobus Kapitel 1. Niemand sage, wenn er versucht wird, Vers 13, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Ich glaube, Elberfelder sagt, fortgezogen wird. Das gefällt mir besser. Ja. Die Begierde will uns fortziehen. Fort von was? Von der Gemeinschaft mit dem Herrn. Wir haben Gemeinschaft mit dem Herrn. Ja? Er ist da, wir genießen seine Gegenwart. Ja? Du sitzt auf dem Sofa und schaust das Fernsehprogramm an und der Heilige Geist ist da und sagt, hey, wunderbar, du bist da und ich liebe dich, bin mit dir eins. Und dann entwickelt sich der Film in eine Richtung, die nicht mehr den Standards Gottes entspricht. Und der Heilige Geist sagt, hallo, es ist Zeit, den Kanal zu wechseln. Und du kannst eine Entscheidung treffen, bleibe ich mit ihm, dann verabschiede ich mich vom Programm oder bleibe ich beim Programm, dann muss ich mich von ihm verabschieden. Du wirst ungute Szenen im Internet oder im Fernsehen nicht genießen, während du weiter Händchen hältst mit dem Heiligen Geist. Das Erste, was passiert, bevor du in Sünde gehst, du hörst auf, Gemeinschaft zu haben mit dem Heiligen Geist. Das ist das Erste. Und dieses Begierde will uns wegziehen aus der Gemeinschaft. Und wir leben aber im Licht. Wir leben auf eine solche Art und Weise, dass uns bewusst wird, was passiert. Titus 2 sagt, dass wir Besonnenheit haben, dass wir Nein sagen können zu zerstörerischen, zu weltlichen Begierden. Der Heilige Geist, er erzieht uns. Die Gnade Gottes ist erschienen, ja, und erzieht uns, diszipliniert uns, die weltlichen Begierden zu verleugnen. Das ist das Trainingsprogramm des Heiligen Geistes, uns bewusst zu machen, bevor es zu spät ist. Hier ist wieder eine Einladung zur Sünde. Das nennt man Versuchung. Versuchung ist nicht Sünde. Versuchung ist, die Sünde klopft an und sagt, hey, wollen wir wieder? Das ist Versuchung. Und dann hast du eine Wahl. Das funktioniert in jeder Situation, ob das Pornos angucken ist, ob das Selbstbefriedigung ist, ob das Lästern ist über andere oder Stehlen oder Lügen oder was auch immer. Du hast immer eine Wahl. Und wenn du mit dem Heiligen Geist lebst, dann geschieht dieses Wunder, ja, dass du die Versuchung sehen kannst, bevor es zu spät ist, bevor du reingetappt bist. Und der Heilige Geist dreht dann alles irgendwie auf Slow Motion. Und er sagt, hallo, schau dir das an, was kommt da für ein Angebot? Wie bewertest du das? Ist das gut? Sag mal im Licht des Wortes Gottes, wie ist das? Möchtest du das? Was wären die Konsequenzen, wenn du Ja sagst? Möchtest du diese Konsequenzen? All das läuft ab, bevor du zugegriffen hast. Das wäre doch genial, nicht wahr? Was bei den allermeisten passiert, die sehen die Versuchung im Rückspiegel. Schon alles passiert. Es ist nicht nur eine Versuchung, es ist Sünde draus geworden. Viel zu spät. Ja, aber wenn wir mit Gott leben, dann kommt das, morgen werde ich das noch zeigen aus Sprüche 2, Besonnenheit wacht über dir. Das ist der Heilige Geist. Und er sagt, schau mal, hier ist jetzt diese interessante Situation. Da wird dir eine Lust angeboten, die fühlt sich sehr lustig an. Aber das wird eine bittere Pille werden. Und du wirst dafür leiden und du wirst dich schrecklich fühlen und du wirst am Ende doch wieder Buße tun müssen. Möchtest du das oder möchtest du nicht lieber sauber bleiben und Nein sagen zu dieser Einladung? Das ist die Besonnenheit, die über uns wacht, der Heilige Geist, der Geist der Besonnenheit, der uns erzieht, Versuchungen abzuwehren oder Versuchungen, die Tür vor der Nase zuzuschlagen und zu sagen, nein, ich will das nicht. Halleluja. So, das ist eine gewaltige Segnung, weil es gibt keine Charakterveränderung, wenn du nicht lernst, in bestimmten Bereichen zu überwinden. Es gibt keine Charakterveränderung, ohne dass du lernst zu überwinden. Und das ist die Gnade der Furcht des Herrn, dass wir lernen, Nein zu sagen, dass wir lernen, uns zu verweigern, dass wir lernen, einfach nicht mehr alles mit uns machen zu lassen. Und wie kleine Dummchen, wir werden eingeladen zu dieser Sündenparty und wir gehen einfach hin und sagen, ja, das ist so meine Gewohnheit, das mache ich ja immer so. Nein, wir gehen nicht mehr nach Gewohnheit, wir gehen jetzt nach der Führung des Heiligen Geistes und er lehrt uns, Nein zu sagen. Weil das Licht da ist, weil wir Versuchung entdecken, bevor es zu spät ist. Und das ist gewaltig. Und so lernen wir, Nein zu sagen. Und so werden wir auf den Schwachstellen stärken. Und der Herr trainiert uns. Dieses Wort, die Gnade erzieht uns. Dieses Wort bedeutet trainieren. Disziplinieren, anleiten. Das ist, was der Heilige Geist tut. Er leitet uns an, er diszipliniert uns, er trainiert uns. Und in dem Maße, wenn wir an den Schwachstellen, an den Stellen, wo wir immer Kompromisse gemacht haben, jetzt klar werden und entschieden werden, ehrlich werden, was auch immer, ja, in dem Maße gibt es Veränderung in unserem Leben. Und unsere Gemeinschaft mit dem Herrn wird tiefer, weil das einzige Ding, was unsere Gemeinschaft mit dem Herrn stört, ist die Sünde, in die wir selber einwilligen. So, ich hoffe, dass wir das sehen, was für ein Schatz das ist, die Furcht des Herrn. Und wir alle können nur sagen, ja, mehr davon, das brauche ich, das ist die Lösung. Das ist die Lösung für Sieg, das ist die Lösung für Charakterveränderung, das ist die Lösung für tiefere Gemeinschaft mit dem Herrn. Ich brauche die Furcht Gottes. Halleluja, Halleluja. Und wenn wir soweit sind, dann können wir sagen, ja okay, und wie bekomme ich die jetzt? Bevor wir nicht soweit sind, dass wir überzeugt sind, wir brauchen die, das ist die geniale Lösung Gottes, ja. Werden wir uns nur halbherzig dem zuwenden. Deswegen habe ich so viel Zeit darauf verbracht. Und dann schauen wir uns morgen an, ja, was muss praktisch geschehen, dass diese Furcht des Herrn in mein Leben kommt. Wir haben schon gesehen, er selber legt sie in mein Herz. Aber wenn das automatisch geschehen würde, dann hätte es ja schon überall gemacht bei uns. Also irgendwo muss dann noch etwas fehlen. Und das ist im Wort und das schauen wir uns an und das kommt morgen. Herr, wir danken dir für diesen Schatz, für die Furcht des Herrn, die uns erzieht, die uns prägt, die uns lehrt, mit dir zu bleiben und in dir zu bleiben und so Frucht zu bringen und dich zu verherrlichen und zu ehren und vor der Welt und vor den Mächten der Finsternis einen lebendigen Beweis abzuliefern, dass Golgatha eine enorme Kraft ist, zu befreien aus den Gewohnheiten und Bindungen und Ketten und Prägungen dieser Welt. Und dass das Gute stärker ist. Und dass wir durch das Gute das Böse überwinden können. Danke, Herr, für die Furcht des Herrn. Vertiefe diesen Wunsch in uns. Und lass uns das suchen und begehren. Und hilf uns, alles zu verstehen und mitzunehmen, was du da hast für uns. Danke, Herr. Amen. 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 Okay, Halleluja.